Kleiderschrank. Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Mein Name ist Pia.
Und ich bin Jördis. Wir sind heute mal wieder bei Pia im Kleiderschrank und nehmen die neue Folge auf. Und wir wollten uns als erstes mal kurz dafür entschuldigen, dass es bei uns alles so ein bisschen durcheinander gekommen ist in letzter Zeit. Aber wir hatten irgendwie so super viel um die Ohren.
Ja.
Und haben es deswegen nicht immer ganz regelmäßig geschafft und pünktlich geschafft, die Sachen zu posten.
Aber wir nehmen uns das jetzt fürs nächste Jahr vor.
Genau, als gute Neujahrsvorsätze und haben auch schon überlegt, dass wir uns jetzt mal wie so einen kleinen Redaktionsplan schreiben, wann wir halt immer aufnehmen und ja, damit wir das halt irgendwie hinbekommen und wir geloben auf jeden Fall Besserung.
Man kennt das ja selber, wenn man so Podcasts hört und dann auf die nächste Folge hinfiebert und dann kommt sie nicht und...
Ja.
Ja,
aber bei uns ist halt so oft in letzter Zeit irgendwie der Alltag dazwischen gekommen und ja, wir haben es halt einfach nicht häufiger geschafft und auf der anderen Seite ist es ja auch so, es ist ja unser Hobby und es soll ja auch mit Spaß gemacht werden und nicht unter Druck. Und deswegen haben wir das jetzt einfach ein bisschen lockerer gesehen. Aber wie gesagt, fürs nächste Jahr nehmen wir uns auf jeden Fall vor, dass wir wieder in unserem alten Zeitplan bleiben.
Genau, also seid uns nicht böse, wir werden uns bessern.
Genau.
Ja. Dann hast du mich heute total überrascht und glücklich gemacht mit dem Podcast-Rückblick.
Ah, ja, stimmt.
Da habe ich mich so drüber gefreut. Ihr habt das bestimmt jetzt selber auch bei Spotify gesehen und ja, selber so als Fangirl von irgendwelchen Podcasts. Mhm. Ich habe das erstmal bei mir angeguckt und dachte mir so, oh, ich bin ein ganz schöner True-Crime-Junkie. Und hat man das ja auch von Freunden geschickt bekommen. Guck mal, Mord im Kleiderschrank. Ja. Ist so der meistgehörte Podcast. Und ich glaube, es waren 5, die uns sogar an ihrem Geburtstag
ja, gehört haben. Ja, das fand ich auch total faszinierend. Also Leute, wie könnt ihr euch das antun, an euren Geburtstagen unsere Stimme zu hören?
Unser Gequassel euch anzuhören, da habe ich mich echt mega drüber gefreut.
Obwohl ich muss ja jetzt sagen, ich hatte ja auch vor kurzem Geburtstag. Und da war ich auch so den Vormittag eigentlich alleine, ne? Also wir hatten halt mit Freunden reingefeiert, also das heißt reingefeiert mit, ich glaube, wir waren zu viert. Und dann war ich auch so den Vormittag alleine, weil ich das erste Mal, ich glaube, seit, keine Ahnung, 14 Jahren oder so Single bin an meinem Geburtstag.
So?
Ja, krass. Bestimmt.
Das war ganz ungewohnt.
Ja, und dann war ich halt alleine morgens. Und dann habe ich mir auch so die Ruhe angetan. Und ich glaube, wenn du dann so alleine bist und dann so ganz normales Ritual hast, also ich hatte halt auch noch an einem Sonntag Geburtstag, dann kann ich mir das schon vorstellen, warum man dann einen Podcast hört, auch an seinem Geburtstag.
Oder bei den Vorbereitungen.
Ja, genau.
Klar, viele hören ja dann Musik, aber ich glaube, ich würde dann auch Podcast hören. Das ist ja dann nochmal so eine Art Entspannung.
Ja.
Ich habe das auch ganz oft, wenn ich mal schlecht drauf bin oder mich irgendwas ärgert, dann gehe ich mit dem Hund spazieren und höre mir dann True Crime an und denke mir so, ach, es gibt noch Leute, denen geht es noch viel schlimmer, die werden dann halt abgeschlachtet. Also halb so wild, Pia.
Ja, wir haben hier schwarzen Humor.
Ja, aber Entschuldigung.
Das muss man auch manchmal bei den Fällen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann starten wir jetzt,
oder? Ja, genau. Ich freue mich schon voll, was du mitgebracht hast.
Dann würde ich jetzt einfach mal loslegen und euch sagen, was 1990 so modern war.
Ich freue mich drauf.
Also, das Modejahr 1990 begann mit einem veränderten Lebensgefühl, denn Deutschland ging der Wiedervereinigung entgegen. Die Jugendlichen waren fröhlich gestimmt, freuten sich darauf und zeigten das auch in ihren Modetrends. Die weiblichen Jugendlichen trugen Leggings. Die waren schon Ende der 80er aufgetaucht und etablierten sich nun vollends. Die Jugendlichen wollten auffallen und trugen diese in leuchtenden, knalligen Farben und unterschiedlichen Materialien. Und was mir da nochmal total aufgefallen ist, weil es waren auch die Schuhe, die Sneaker mit dem Plateauabsatz in.
Oh, die sind auch wieder da, ne?
Ja, und dann dachte ich mir, es kommt alles wieder. Das ist nicht nur, früher habe ich das immer belächelt, wenn das dann irgendwie ältere Leute gesagt haben. Dachte ich mir, ja, aber es ist einfach so.
Ja, ist wirklich so.
Und deshalb ist das auch immer so meine Ausrede beim Aussortieren, wenn mein Papa hat jetzt gesagt, Pia, jetzt nutze die Chance und sortiere mal aus. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich doch irgendwann nochmal anziehen, es kommt nochmal wieder.
Und oh, ja. Ich wollte auch letztens aussortieren und glaubst du es mir, ich habe es nicht geschafft. Ich habe letztens nur Jacken aussortiert, weil ich meine Winterjacken hochgeholt habe und meine Sommerjacken runtergebracht habe und dachte nur so, welcher Mensch braucht so viele Jacken?
Du hast auch mega viele Jacken.
Ja, jetzt habe ich ein paar aussortiert, aber ja, ich habe jetzt auch das erste Mal was bei Vinted reingestellt zum Verkaufen. Mal gucken, ob das klappt.
Muss mir mal berichten. Ja, das ist doch das alte Kleiderkreisel.
Ja, das neue Kleiderkreisel. Ah,
Entschuldigung, ja, das neue genau. Kleiderkreisel. Warum haben die das umbenannt?
Keine Ahnung.
Von Kleiderkreisel. Okay. Informier mich. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee für mich,
ja,
dass ich da nochmal was reinstelle.
Ich bin immer zu faul so. Aber ja, ich habe
jetzt was. Ja, man muss die Bilder machen, ja. Gut, Leute, da machen wir jetzt einfach mal weiter. Auf dem Laufsteg waren 1990 lange Beine Hingucker. Die Models trugen entweder wadenlange, weite Schnitte oder sehr kurze, enge Formen. Wer das durchsichtige Organza-Material ablehnte, zeigte Bein. Ein hoher Schlitz machte den Rock modisch und korrekt. Da musste ich an deinen Rock vom letzten Jahr denken.
Stimmt.
Weihnachten hast du den an.
Weihnachten, ja. Mhm.
Ich werde dieses Jahr im Weihnachtspulli gehen.
Echt?
Ja.
Ich glaube, ich werde nochmal mein allerliebstes Lieblingskleid anziehen, was ich an meinem Geburtstag anhatte.
Oh, das ist richtig schön. Ja. Das sieht so aus wie ein Engel.
Ja. Ja, voll viele haben mir gesagt, ich sehe aus wie Kleopatra.
Wie Kleopatra?
Ja, fände ich jetzt aber nicht, weil Kleopatra hat für mich auch so ein Vollpony und schwarze kurze Haare. Aber
einige aber haben gesagt, gut
ich sehe aus wie Kleopatra.
Nein. Oder ein Engel. Dann würdest du Weihnachten passen.
Ja, das stimmt, danke.
Das werde ich dann das nächste Mal aussuchen.
Ja!
Bin ich dran, wenn dann werdet ihr es auch sehen. Genau, aber ein hoher Schlitz machte den Rock erst modisch korrekt. Und das Gegenteil waren die eng geschnittenen Formen, bei denen man in Jersey Radlerhosenfigur zeigte. Und da musste ich auch wieder denken, die Radlerhosen waren ja jetzt auch wieder
voll, mit so T-Shirts oder bauchfrei, wenn man es denn tragen könnte.
Ja, dann
apropos, ich musste noch was erzählen.
Sorry. Ich dachte, es wäre jetzt eine Spinne oder irgendein Tier.
Nein, ich habe keine Angst vor Spinnen. Aber ich habe mir so geile Turnschuhe gekauft. Ich bin richtig verliebt.
Sind die schon da?
Ja.
Dann musst du mir die gleich zeigen.
Mach ich.
Wie sehen die aus?
So geil. Das sind Nike Air Force One.
Ja.
Aber in einer Limited Edition mit einer Goldkette dran.
Geil. Vorne ist die dann,
so
ne?
So geil. Nein, oder? Die ist so hier an der Seite. Ich zeig sie dir gleich.
Kannst du mir die jetzt zeigen?
Ja, wenn ich ein Sneaker wäre, wäre ich auf jeden Fall dieser Schuh.
Geil. Oh, ich dachte jetzt.
Sorry.
Vor was für Tieren hast du Angst?
Vor was für Tieren? Angst.
Oder wo willst du losschreien?
Ich hab's. Zecken.
Pölle, da ist ein Zecker in der Decke.
Guck dir die an, sind die nicht einfach nur absolut geil?
Ich sehe noch nicht. Oh, geil,
boah,
ja.
Ich hab mich so in diesen Schuh verliebt.
Oh nein.
Und ich habe voll vielen mega. Leuten irgendwie diesen Schuh geschickt. Hab erzählt, ich habe ihn bestellt und er ist da. Und dann so, wenn ich ein Schuh wäre, wäre ich auf jeden Fall dieser Schuh. Also ein Sneaker.
Mega ist der. Geil.
Ach,
da musst du schön drauf aufpassen.
Ja, der wird auch gehegt.
Was ist das für eine Größe? Das sieht so klein aus.
38.
Sie sahen jetzt irgendwie kleiner aus. Geil.
Okay, sorry, jetzt habe ich dich voll aus dem Konzept gebracht.
Alles das gut.
Muss ich dir kurz erzählen.
Und wenn du da mal heiratest, dann hast du doch noch einen schönen Hosenanzug an und dann diese Schuhe.
Stimmt.
Wäre auch geil. Die Jeans war ja früher meine Arbeitshose und eigentlich auch noch in der Zeit. Aber da war es dann das erste Mal, dass sie es auch auf die Laufstege schaffte. Sie wurde dann mit Strass und Nieten versetzt und hat dann das gewisse Etwas bekommen.
Mhm.
Und das modische Vorbild in diesem Jahr war Pop-Ikone Madonna. Und die ist ja auch immer sehr schrill und bunt unterwegs. Ja, echter Pelz wurde total verpönt. Und anlässlich der Jugendforsch-Sonderpreisverleihung wurde eine Modenschau mit dem Motto Mode aus Abfall organisiert. Diese hatte jedoch keinen Einfluss auf den Alltag. So edel konnte Abfall dann auch nicht sein. Aber ich finde, das zeigt trotzdem schon mal, dass sich da schon das Bewusstsein langsam verändert hat.
Ja, vor allem weg von dieser Fast
Fashion.
Genau.
Ja, aber ist für alle Fußballfans unter uns. Die meisten denken bei 1990 nicht an Mode, sondern daran, dass die Mannschaft von Franz Beckenbauer in Italien damals Fußball-Weltmeister wurde.
Geil.
Genau, das wollte ich nochmal erwähnen, weil das habe ich in der Recherche gesehen, dachte mir, komm. Das ist wohl bestimmt eher was.
Ja, das ist auch sehr gut für die männlichen Zuhörer. Also nicht, dass alle Männer nur Fußball mögen und alle Frauen nur Mode.
Genau,
aber ich glaube, da wird sich auch der ein oder andere noch angesprochen fühlen.
Ja, und ich habe mir dann tatsächlich auch mal die Trikots angeguckt, so von damals und von heute. Und so viel hat sich da gar nicht getan.
Echt nicht?
Nee, also klar, die Trikots haben sich verändert. Aber dass ich so sagen würde, boah, das sieht jetzt komplett anders aus, überhaupt nicht.
Krass. Und überleg mal, wie lange das schon her ist. Ne? 31 Jahre.
Also da müsste auch mal wieder ein Trendsetter her.
Ja, ehrlich.
Ja gut, das war so eine Mode los. Und jetzt bin ich mal gespannt auf den Fall, den du uns
mitgebracht hast. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe halt so ein bisschen recherchiert, was ich für einen Fall nehmen kann. Und von diesem Fall habe ich noch nie vorher was gehört. Ich bin jetzt mal gespannt, was du gleich sagst, ob du den schon kanntest. Ich kannte ihn auf jeden Fall nicht.
Ja, dann bin ich gespannt.
Der Morgen des 2. Februars 1990 war kalt. Ein Wachmann drehte morgens um 5 Uhr seine übliche Runde durch die Wallanlagen in Frankfurt. Er schaute dort jeden Tag nach dem Rechten. In dieser Grünanlage mitten in Frankfurt war tagsüber viel los. Viele Menschen verbringen dort ihre Mittagspause oder führen ihre Hunde aus. Sie verbringen dort ihre Freizeit und genießen den Anblick der Bäume, bevor sie sich auf den Heimweg machen. Bei manchen Menschen ist das aber ganz anders. Für einige ist und war diese Grünanlage nicht nur ein Park, sondern ihr Zuhause. Ich rede hier jetzt gerade von Menschen ohne Haus, Wohnung oder festen Schlafplatz, und zwar von obdachlosen Menschen. Von diesen gibt es einige kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, und sie nutzten die vielen Bänke als Betten. Knapp 1000 Menschen sollen zu dieser Zeit auf der Straße gelebt haben. So auch Hans-Peter S., der liebevoll Peterchen genannt wurde. Er ist zu diesem Zeitpunkt 43 Jahre alt und hat ebenfalls keinen festen Wohnsitz. Er lebte zu diesem Zeitpunkt seit circa 10 Jahren auf der Straße und ist als Eigenbrötler bekannt, der den Kontakt zu anderen Menschen meidete. Er kommt gebürtig aus Limburg und es kommt mehrmals vor, dass Betrunkene oder Randalen den Mann angriffen oder auf ihn urinierten, nur so zum Spaß. Als der Wachmann an diesem Morgen seinen Rundgang durchführte, machte er eine schreckliche Entdeckung. Er findet Peterchen mit starken Kopfverletzungen und tiefen Schnittwunden im Gesicht vor. Sofort ruft er die Polizei, um dem Mann zu helfen, doch leider kommt jede Hilfe zu spät. Peterchen ist tot. Aber was ist hier passiert? Oft trafen sich die Bewohner tagsüber in kleinen Gruppen und verbrachten ihre Zeit miteinander. Es kam schon mal vor, dass es Streit gab. Manchmal ging es um den Schlafplatz oder um ihr einziges Hab und Gut, was meist nur aus alten Schlafsäcken und Decken bestand, manchmal um Nahrung und manchmal um Drogen oder Alkohol. Aber ob das wirklich der Grund dafür war, dass Peterchen der Schädel eingeschlagen wurde? 5 Tage später wird in einer anderen Parkanlage der fast leblose Körper des 32 Jahre alten Kurt Helmuths gefunden. Auch er hatte eine extreme Kopfverletzung, allerdings handelte es sich bei ihm nicht um einen Obdachlosen, woraufhin keine direkte Verbindung zwischen den zwei Taten entdeckt wurde. Peterchen war ein Obdachloser, der vermutlich im Schlaf ermordet wurde, und Kurt Helmuth war ein homosexueller Mann, der nach einem Disco-Besuch überfallen wurde. Nachdem man ihn fand, wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, aber verstarb dort 2 Tage später an seinen massiven Verletzungen. Eines haben diese beiden Taten allerdings auch schon auf den ersten Blick gemeinsam. Der Täter ist extrem brutal vorgegangen und hat beiden Männern den Kopf mit einem Hammer eingeschlagen. Rund 2 Monate später, am 2. April 1990, verlangt der bis dato unbekannte Täter sein drittes Opfer. Der 32-jährige Helmut, der seit 5 Jahren auf der Straße lebte. Ihm wurde auf der Bank eines Wartehäuschens das Leben mit einem Hammer genommen, genau wie in den beiden anderen Fällen zuvor. Jeder, der sich öfter dort aufgehalten hat, wusste, dass Helmut diesen Schlafplatz jede Nacht wählte. 4 Wochen später, Anfang Mai, wurde der 46-jährige Hans-Peter im Schlaf von seinem Mörder überrascht. Er schlief stets unter einer braunen Wolldecke. Auch in dieser Nacht lag er an seinem gewöhnlichen Schlafplatz, bis der Unbekannte kam und ihm mit dem Hammer an den Schläfen trifft. Wie auch in den anderen Fällen spritzte das Blut meterweit. Oh Gott.
Aber es ist ja auch total hinterlistig, dass du das immer im Schlaf
natürlich,
machst, ne?
Klar. Die sind total arg und wehrlos. Oh Gott.
Wir sind solche Streber.
Kleine Juristen, ja.
Ist so. Einen Tag danach forderte der Hammermörder, wie ihn die Medien tauften, seine nächsten 2 Opfer, Engelbert und Nicola. Diese beiden schliefen in unmittelbarer Nähe auf 2 Bänken, als sie im Schlaf erschlugen wurden. Ein Passant entdeckte die beiden schwer verletzten Personen. Engelbert kann sogar noch ins Krankenhaus gebracht werden, aber auch er erliegt seinen schweren Verletzungen einige Stunden später nach seinem Auffinden. Mittlerweile ist sich die Polizei sicher, dass sie es hier mit einem Serienmörder zu tun haben und dass dieser erst aufhören wird, wenn er gefasst wurde. Sein Modus operandi und seine Zielgruppe ist ganz eindeutig. Er hat es auf obdachlose Menschen abgesehen und ermordet sie heimtückisch im Schlaf, indem er ihnen mit einem Hammer den Kopf einschlägt und oftmals danach auch noch mit einem Messer das Gesicht zerschnitt. Die Polizei reagiert so darauf, dass sie mehr Notunterkünfte für Bedürftige einrichtet, damit diese nicht wie auf dem Präsentierteller schutzlos dem Täter ausgeliefert sind. Des Weiteren wurde die Sonderkommission Berber gegründet und sie setzen alles daran, den Täter zu finden. Beamte und Beamtinnen verkleiden sich als Obdachlose und fungierten als Lockvogel. Es wurden Puppen auf Bänken drapiert, die wie Menschen aussahen, und es wurden zusätzliche Polizisten und Polizistinnen aus der Umgebung angefordert. Doch nichts geschah. Ein Polizist sagte, Er taucht auf wie ein Phantom, begeht seine Morde und ist in der Dunkelheit wieder verschwunden. Der Polizeipräsident spricht von einer für die Bundesrepublik einmaligen Serie. Vielleicht, sagt er, wolle der Täter den Ermittlern zeigen, dass er besser ist als wir. 2 Wochen später wird der 32-jährige brasilianische Koch Andersen zwischen 1:30 und 3:50 auf dem Rückweg von einer Party überfallen und es wurde brutal auf ihn eingestochen. Er konnte noch bis zu einer Parkbank taumeln und dort erschlug der Täter ihn mit einem Hammer. Kurze Zeit später fanden ihn dort 2 Polizisten. Vermutlich folgte er seinem Mörder ins Gebüsch, weil er dachte, dass die beiden dort Geschlechtsverkehr haben werden. Ein fataler Irrtum, der ihm das Leben kostete. 2 Tage später wird der 58-jährige Obdachlose Heinrich überfallen und mit einem Hammer attackiert. Die Schläge dabei sind so laut, dass ein Anwohner die Polizei ruft und der Täter verschreckt wurde. Der Anwohner lief aus seiner Wohnung und fand den leblosen Körper von Heinrich auf einer Bank liegen. Er kann noch einen kleinen, dicken Mann erkennen, der wegrennt. Kurz darauf sind alle verfügbaren Einsatzkräfte am Tatort angekommen und sie suchen alles ringsherum gründlich ab. An einer U-Bahn-Haltestelle wird ein auffälliger Mann kontrolliert, Arthur G. Und siehe da, er hat einen Schlosserhammer bei sich und ein blutiges Messer. Bei den darauffolgenden Untersuchungen der Rechtsmedizin stellte sich heraus, dass das die Tatwaffen waren. Er wurde nur 12 Minuten nach seinem letzten Mord gefasst.
Aber das habe ich mich auch schon gefragt, warum hat den bis jetzt noch keiner gesehen? Mm-mm. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was das für ein Typ ist.
Der war ja, du musst dir das ja so vorstellen, es waren halt so unterschiedliche Parkanlagen und da ist er immer nachts reingegangen und da sind ja nicht mehr viele Leute unterwegs, außer mal vielleicht ein paar, die irgendwie von einer Party oder so nach Hause gelaufen sind. Ja, aber es kommt auch gleich noch ein bisschen was dazu, wie er da vorgegangen ist. Und im Endeffekt ist es ja auch genauso wie mit Prostituierten. Der hat sich halt die schwächsten Mitglieder aus der Gesellschaft rausgesucht, ne? Hm. Weil oft haben die ja auch keine Angehörigen oder keine sozialen Kontakte. Ja, und ich meine, da war es jetzt sehr auffällig, weil die halt am Tatort liegen gelassen wurden. Aber wenn er die entführt hätte, dann hätte die ja wahrscheinlich erstmal so schnell niemand für vermisst gemeldet, ne?
Kommt das gleich noch raus, warum er sich die ausgesucht hat? Also hat er irgendeine Verbindung
zu Obdachlosen? Ja, es gibt da eine Vermutung.
Okay.
Direkt im Anschluss wird Arthur bis in den Nachmittag des nächsten Tages verhört. Dabei wirkte er sehr ruhig und fast schon erleichtert, dass er erwischt wurde. Er sagte den Beamtinnen, dass er diese Morde nicht gerne begangen habe, sondern dass ihn die Stimmen in seinem Kopf dazu zwangen. Und damit legte er ein vollständiges Geständnis ab. Er berichtete der Polizei von Stimmen in seinem Kopf, die ihn dazu zwangen zu töten. Er hatte alles versucht, diesem Drang zu widerstehen und dies gelang ihm auch bis zu einem gewissen Punkt. Er behauptete zusätzlich, dass er seit vielen Jahren nicht mehr geschlafen hätte. Die Menschen hätten ihm ein Zeichen gegeben, dass er sie umbringen sollte. Diese Zeichen seien in Form des gewählten Schlafplatzes oder ihrer Kleidung vorgekommen. Er versuchte, dieser Anziehungskraft zu entkommen und wegzurennen. Aber er hätte jedes Mal wieder zurückkommen müssen, um seine Taten durchzuführen. Er beobachtete die meisten Opfer lange, bevor er zuschlug, und trug leise Gummisohlen, damit er sie nicht aufweckte. Er beteuerte aber, dass er immer versuchte, seine Opfer beim ersten Schlag zu töten, damit sie keine Schmerzen mehr erleiden müssten, wenn er ihnen das Gesicht zerschnitt.
Boah, schrecklich.
Es ist heftig, ne?
Ja.
Ich finde das auch krass.
Und diese Argumentation.
Mhm. Aber wer ist dieser erkennbar psychisch kranke Mann? Arthur wurde am 24. März 1940 in Ravensburg am Bodensee geboren. Seine Eltern trennten sich und seine Mutter hielt sich mit Putzjobs über Wasser. Sein Vater war ein alkoholkranker Mann. Er war ein unauffälliger Schüler, aber ein Einzelgänger, der nicht viele soziale Kontakte hatte. Sein einziger Freund war sein Klassenkamerad Dieter. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Elektroinstallateur und mit 19 beschlossen er und Dieter nach Australien zu gehen. Sie reisten dort ein paar Jahre herum, nahmen Jobs an und hatten eine gute Zeit zusammen. Dann zerbricht die Freundschaft aus Gründen, die ich leider nicht herausfinden konnte, und Arthur kam zurück nach Deutschland. Über Dieter findet man leider gar nichts mehr heraus und man weiß auch nicht, welche Art von Beziehung die beiden hatten. Mhm. Ob es nur eine Freundschaft oder vielleicht eine Liebesbeziehung war, man weiß es nicht. Nach der Trennung der beiden begonnen allerdings die psychischen Probleme des Anfang 20-jährigen Arthurs. Im Jahr 1962 kam er zurück nach Deutschland und zog innerhalb von Frankfurt mehrmals um. Er arbeitete als Monteur und hatte dadurch viele Aufenthalte im Ausland. Er kam beruflich viel herum und arbeitete zum Beispiel im Nahen Osten, Saudi-Arabien und Kuwait. In dieser Zeit lebt er wieder als Einzelgänger und hat nur sporadischen Kontakt zu seiner Mutter. Rund 20 Jahre später verschlechtert sich dann sein psychischer Zustand und die Stimmen in seinem Kopf werden immer lauter. Er ist nun nicht mehr in der Lage zu arbeiten und lebt von seinem Ersparten in einer Einzimmerwohnung. Doch immer mehr Nachbarn beschwerten sich über den seltsamen Arthur. Er schlug Fensterscheiben im Flur ein, ließ Essensreste rumliegen und hat einfach randaliert. Aufgrund dessen wird ihm seine Wohnung gekündigt und die Polizei wurde zum ersten Mal auf ihn aufmerksam. Am 9. Juli 1988 wurde er verhaftet, weil er mehrere Autoreifen zerstochen hatte. Ein Richter verordnete eine Untersuchung seiner psychischen Gesundheit. Das Gutachten stellte ihn jedoch nicht als gefährlich dar. Es geht immer weiter bergab mit ihm. Er irrte durch die Straßen, schrieb wirre Karten an den Papst und entsorgte seinen Müll auf offener Straße. Und jetzt kommt was richtig Ekliges, weil in diesem Bericht, den ich da gelesen habe, das ist so ein so zwei Zeitungsartikel, da stand auch einfach drin, was der Müll war, den er entsorgt hat. Und es waren unter anderem Hühnerbeine, Apfelnüssel und Verpackungen.
Hühnerbeine?
Ja, und da habe ich auch nur so gedacht, so,
wie? Woher hat der ganze Hühnchen da?
Das fand ich auf jeden Fall auch richtig eklig.
Aber da finde ich, das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich mich mal aufregen könnte. Klar sind unsere Regeln in Deutschland nicht schlecht, weil man niemanden einsperren darf, aber da ist doch schon klar, dass der nicht mehr allein überleben kann.
Naja, das stimmt.
Wenn er da schon Stimmen hört, dann solche Briefe schreibt.
Ja, das mit den Stimmen, das hat er ja nicht gesagt. Ah, ja, aber trotzdem, wenn er halt auch nicht mehr dazu in der Lage ist, halt für sich selbst zu sorgen. Und das war ja de facto so.
Ja. Wie alt war der, als er angefangen hat zu morden?
Da war der 50.
Oh, und die psychischen Probleme fingen schon mit Anfang 20 an, ne?
Wegen der zerstochenen Autoreifen wurde ihm auch der Prozess gemacht, aber er wurde freigesprochen und als nicht schuldfähig angesehen. Außerdem sei er keine Gefahr für die Bevölkerung. Wie sehr sich der Richter in diesem Punkt irrte, wurde später heiß diskutiert. Am Tag nach seiner Verhaftung wurde Arthur in eine Psychiatrie eingeliefert und dort sollte ihm geholfen werden. Allerdings kommt für ihn jede Hilfe zu spät. Am 12. Dezember 1990 erhängte er sich mit einer Mullbinde auf seinem Zimmer.
Was ist eine Mullbinde nochmal?
Eine Mullbinde ist doch sowas, womit du so Verbände und sowas machst.
Damit kann man sich erhängen?
Ja, weil es gibt auch sowas, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas verstaucht hast.
Ah, ja.
Dann kannst du damit auch das so ein bisschen stützen quasi.
Ja, okay.
Sein Motiv, das ihn dazu bewog, unschuldige Obdachlose auf diese brutale Art und Weise zu töten, nimmt er mit ins Grab. Aber vielleicht hoffte er dadurch, sein eigenes Schicksal abzuwenden. Da er kein Einkommen hatte und ihm seine Wohnung gekündigt wurde, wäre er vermutlich früher oder später selbst obdachlos geworden. Und das war der Fall.
Vielleicht dieser Hass auf die dann, ne? Ja. Ich finde das oft jetzt nicht nur auf den Fall bezogen, aber gerade auch bei so Serienmördern finde ich das oft so unbefriedigend, wenn man nie das Motiv erfährt.
Ja.
Weil das so das Letzte ist, wo die ihre Macht drin so, hey,
ja, genau,
das nehme ich jetzt mit ins Grab. Ja, weil das so nochmal...
Also ich kann es mir bei ihm tatsächlich dahingehend vorstellen, dass ihm das einfach selber dieses Schicksal bevorstand.
Mhm.
Und ich glaube, dass es wahrscheinlich irgendwie damit zusammenhängt. Natürlich, klar, ein richtiges Motiv oder sowas, wenn er gesagt hat, ja, die Stimmen haben ihm das befohlen, gibt es natürlich auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich deswegen halt diese Opfergruppe ausgesucht hat.
Ja.
Und der ist ja so brutal vorgegangen und so, also so schrecklich. Ich meine, ich glaube, dass es Obdachlose sowieso schon nicht leicht haben, so am täglichen Leben und auch zu überleben, was zu essen zu finden. Und dass es ja auch untereinander bei denen Streit gibt. Aber die waren ihm ja vollkommen schutzlos ausgeliefert. Also die hätten ja gar nichts machen können. Nee.
Auch wenn sie, glaube ich, ihn noch gesehen hätten. Die haben ja auch dann keine Waffe. Und wenn da einer mit dem Hammer kommt, ja.
Ja, und die haben den ja auch gar nicht kommen hören, weil er ja, wie gesagt, auch extra diese leisen Gummisohlen anhatte, damit er die nicht aufweckt und so. Es ist ja schon, ja.
Aber da finde ich schon auch immer die Frage, ob jemand jetzt schuldfähig ist oder nicht, wenn er schon wirklich so durchdacht ist. Und das ist ja auch, finde ich, geplant.
Ja.
Wenn er losläuft und...
Definitiv. Das war jetzt keine Affekthandlung.
Nee. Krass. Nee, den Fall kannte ich auch noch
nicht. Ja, das ist jetzt noch gar nicht. Also ja gut, es ist 31 Jahre her, aber es ist jetzt
trotzdem, auch nicht, weil es ist ja schon eine Serie gewesen.
Ja, und es ist halt auch hier in der Nähe gewesen. Also ja. Was heißt in der Nähe? Es war in Frankfurt, aber es war jetzt nicht, keine Ahnung, in Alaska oder so, ne? Ja,
das stimmt.
Ja, fand ich auch heftig.
Wahnsinn. Mhm. Krass. Mir fällt aber noch eine Sache ein.
Okay.
Wenn wir so an unsere ersten Fälle zurückdenken. An meinen ersten Fall, den ich erzählt habe, über Gucci.
Ja.
Weil da, ja, das hat es heute auch schon hochgeladen, genau. Unsere Insta-Seite. Der Film ist nämlich jetzt endlich draußen.
Da müssen wir unbedingt rein.
Wir müssen da reingehen, ja. Ich bin schon echt gespannt. Ich habe schon so ein bisschen gelesen und Lady Gaga soll das wohl richtig gut spielen, auch mit dem Dialekt. Die hat wohl 3 Monate vorher nur noch in diesem Dialekt gesprochen, damit die das perfekt drauf hat.
Krass.
Du hast ja auch heute mir das Interview da
geschickt. Genau, ja. Mit Guido Maria Kretschmann.
Das war schon cool. Guckt euch auf jeden Fall den Film an. Berichtet uns mal, wie ihr den fandet.
Ja, wir müssen da auch unbedingt noch rein.
Ja, auf jeden Fall.
Bin ich gespannt. Ich
will unbedingt sehen.
Ja. Ich auch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal bei dir in den Kleiderschrank, ne?
Ja.
Und gucken mal, was sich da so findet.
Das machen wir. Gut, dann bin ich mal gespannt, was du dir jetzt aussuchst.
Ja. Ah, ich habe schon was gefunden. Pia hat mir schon im Vorfeld erzählt, dass sie endlich fündig geworden ist. Sie wollte ja die ganze Zeit schon Hosenanzug haben. Jetzt hat sie endlich einen gefunden, den werde ich dann natürlich nehmen. Der ist mit einer kurzen Hose und ist mit so einem Harntrittmuster in schwarz-weiß. Und wofür hast du dir den gekauft?
Ja, für die Arbeit. Also ich liebe ja Hosenanzüge. Mhm. Ich würde die am liebsten in allen Farben ganz bunt haben.
Ja.
Und ich gucke im Moment wieder die Serie Valeria.
Ja.
Und da haben die so viele schöne Hosenanzüge an. Und da ist mir richtig aufgefallen, da hatte ich das Gefühl, die sind uns irgendwie der Mode voraus.
Mhm.
Weil da hatten die auch schon so Lederblazer und sowas an.
Ah, okay.
Die ich auch schon angehabt. Und was ich auch ganz cool fand, waren wie ein Hosenanzug, aber mit einer Weste oben nur.
Ah, oh, finde ich auch
ganz cool.
Cool.
Aber bei uns, finde ich, gibt es das ganz selten.
Ja.
Und da habe ich einen gefunden, finde ich echt ganz cool. Der ist ein bisschen länger geschnitten, der Bläser, dann mit einer kurzen Hose. Und da habe ich meinem Papa bestimmt 50 Nachrichten geschrieben, ob das nicht zu kurz ist. Weil ich finde das immer also cool.
Ja.
Also im Büro weiß ich oft nicht, wie kurz darf der Rock sein, weißt du, dass man da halt nicht wirklich viel sieht. Aber dann hatte ich halt eine Strumpfhose noch drunter und ich liebe den. Muss euch den unbedingt zeigen.
Ich bin richtig gespannt auf die Fotos, weil die kann man ja richtig, also erstens kannst du die einzelnen Teile cool kombinieren, du kannst zusammen cool kombinieren mit geilen Boots oder Sneakern oder so. Ich bin richtig
mit
gespannt.
Mit Bluse oder mit jetzt auch, finde ich, Rollkragenpulli.
Ja, genau. Da gibt es auf jeden Fall, also da freue ich mich schon auf die Fotos. Mhm. Bin sehr gespannt.
Ja, gut. Damit wären wir jetzt wieder am Ende.
Genau.
Die nächste wird schon die letzte in diesem Jahr sein.
Ne? Ja, richtig krass.
Die Weihnachtsfolge. Lass uns das machen. Wir machen mit Weihnachtsfolie, mit Glühwein, machen eine schöne
Weihnachtsfolie. Ja, machen wir auf jeden Fall.
Ja, also ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Wir freuen uns auch.
Genau.
Und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.